Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wie hat denn der Wähler nun entschieden? Der hat entschieden, Frau Merkel vertritt die stärkste Fraktion und die stärkste Partei, aber der Wähler hat nicht entschieden, dass sie die absolute Mehrheit hat. Und nun gibt es Koalitionsverhandlungen, um zu klären, mit wem wird eine Mehrheit gebildet. Und in der CDU entscheidet darüber auch nicht die Wähler, sondern der Parteivorstand der CDU und der Parteivorstand der CSU. Das sind viel weniger Menschen als bei der SPD. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert und dem kann man sich dann ja auch mal stellen. Ja.
Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel am 28. November 2013 im ZDF-Heute-Journal mit Marietta Slomka zum Thema, ob Parteimitglieder, wenn sie über einen Koalitionsvertrag abstimmen, nicht mehr Einfluss auf die bundesdeutsche Politik haben als Nichtmitglieder. Über solche Probleme, über diesen Quatsch würde man sich in Bulgarien freuen. Dort gibt es zwar auch eine parlamentarische Republik, aber der Transformationsprozess der auch in Bulgarien stattgefundenen Wende verlief vergleichsweise schleppender als im Osten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass es kein Westbulgarien gibt. So gibt es seit Monaten tägliche Protestaktionen vor dem Parlamentsgebäude. Die Forderung, die Regierung muss weg. Auch die Studenten der Sofiota Uni streiken. Es gibt auch Gegendemos. Dazu mehr und zur Mediensituation und wie Deutsche und Österreicher helfen wollen, in diesem Medienmagazin Spezial aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit bulgarischer Musik in der Ausgabe vom 30. November 2013.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die bulgarische Hauptstadt seit 6 Monaten täglich, jeden Tag, jeden Abend Proteste. Ich frage eine bulgarische Journalistin, die anonym bleiben möchte, ob es wirklich ohne Unterbrechung täglich Aktionen und Proteste gibt.
Jeden Abend, jeden Tag.
Und jeden Abend und jeden Tag berichten Sie?
Jeden Tag machen wir eine Berichterstattung von hier. Sie protestieren gegen die Politiker, gegen die Abgeordnete von DPS, BSP und ATTAC, diese bulgarischen Parteien. Aber die Politiker, die wollen einfach nicht zurücktreten, die wollen einfach an der Macht bleiben. Die Studenten, die protestieren auch jeden Tag. Das ist die größte Universität Bulgariens, die Sofiota-Universität. Die Studenten organisieren dann diesen Protest. Sie machen einfach weiter und jeden Abend kommen die hier zurück.
Sehen Sie ein Ende des Protests?
Zum Ende des Protests wird es kommen, wenn die Abgeordnete, wenn die Regierung zurücktritt.
Ich stehe auf dem Platz Narodno Sabranje vor der Nationalversammlung, dem Parlament Bulgariens. Das, was der Athener Syntagma-Platz ist oder der Kairoer Tahir-Platz. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass Sofia irgendwie nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Obwohl man sich reichlich müht, Bilder für die Medien zu produzieren, mit Kunstaktionen, Performances oder auch künstlerischen Objekten wie einem Panzer aus Pappe mit dem Schriftzug »Volk, wach auf«. Ich treffe Zvetova Vajkov, den Leiter des Protestlagers. Er ist freier Kolumnist, studierte Politikwissenschaft und International Business. Wir möchten dauerhafte Veränderungen, das möchten wir auch zeigen. Mit diesem künstlerischen Panzer möchten wir zeigen, dass wir auf eine friedliche Art und Weise eine Änderung fordern. Diese Kunst trägt aber tatsächlich dazu bei, dass die Medien darüber berichten. Und wir können so unsere Botschaften besser übermitteln. Denn sie berichten nicht zwangsläufig über uns. Das Ganze ist ein Prozess, in dem sich die Ideen entwickeln und diskutiert werden. Unsere Performances sind immer mit weltweiten Aktionen verbunden oder mit nationalen Festen und Feiern. Zum Beispiel am Nationalfeiertag Frankreichs haben wir das Bild »Die Freiheit führt das Volk« von Delacroix in echt dargestellt. Die Frau auf dem Gemälde hat eine entblößte Brust, das war natürlich erotisch. Aber wir zeigen damit auf eine kreative Art und Weise, dass wir Veränderung wollen. Wir schaffen es tatsächlich, eine friedliche Revolution daraus zu machen, wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Das sind mehr als Proteste, das sind Prozesse. 24 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer in Deutschland, die ein Symbol der Entfremdung ist, versuchen dagegen unsere Politiker immer mehr Mauern aufzubauen. Das ist ungesetzlich. Wir tendieren dahin, dass unser Staat demokratisch und rechtsstaatlich ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Rechtsstaat und totalitärem Staat.
Sind Sie denn zufrieden mit der Medienreaktion in Bulgarien und vielleicht auch weltweit? Hat also Ihre Kunstaktion hier mediale Aufmerksamkeit gezogen?
Es gab zu den Protesten weltweit richtig viel Berichterstattung über uns, dank der Performance, die wir organisiert haben und der kreativen Formen des Protests. Die bulgarischen Medien übernehmen viele Bilder der Proteste. Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Die versuchen, objektiv zu sein. Aber sie spüren auch Druck. Die Machthaber organisieren nämlich auch Gegendemos, wo es allerdings nur rund 30 Leute gibt. Die wissen gar nicht, gegen was oder wofür sie protestieren. Zum Beispiel werden bei den staatlichen Medien 30 Sekunden der Gegenproteste in den Nachrichten gezeigt und dann heißt es, wir können euch für eure Demo auch nicht mehr als 30 Sekunden geben. Das muss ausgewogen sein. Aber das Problem ist, dass es sehr wenig über die Gegendemos zu berichten gibt, weil da nichts Interessantes passiert. In Bulgarien veröffentlichen die Medien manchmal Informationen, die nicht Fakten widerspiegeln. Es werden eigene Mutmaßungen angestellt, es wird interpretiert, statt reine Fakten zu liefern. Dadurch werden die Leute verwirrt. Zum Beispiel gab es einen antifaschistischen Protest, bei dem die Leute zur Toleranz aufgerufen haben. Da haben Journalisten aus dem nationalen bulgarischen Radio behauptet, dass das Faschisten seien. Das ist paradox. Viele Journalisten versuchen allerdings, objektiv zu sein. Eine andere Frage ist, dass auf Redakteursebene Informationen nicht ankommen. In Bulgarien gibt es jetzt die öffentliche Debatte, dass mehr Transparenz in der Eigentümerstruktur notwendig sei. Es gibt sehr viele Medien, von Oligarchen geführt, die zwar nicht zur Boulevardpresse gehören, aber dennoch die Unwahrheit verbreiten. Zum Beispiel, ein ehemaliger Medienmacher hat jetzt auch ein politisches Projekt, bei dem er sich nur von seinen eigenen Interessen lenken lässt. Zum Glück gibt es in Bulgarien sehr schnelles Internet und sehr oft freies WLAN. So ist es nur natürlich, dass es auch solche Blogger gibt wie Ivo, der inzwischen sogar zwei Preise gewann für das, was er macht. Er stellt sich selbst vor.
Hi,
mein Name ist Ivo Boschkow und ich habe Politikwissenschaft studiert. Seit 2013 mache ich Livestreaming.
Was machst du genau? Wie kann man das beschreiben? Ist das für dich ein Hobby oder bist du sowas wie ein Journalist mit neuen Kommunikationsmitteln?
I'm working in the social media. This is the field where I.
Ich arbeite im Bereich Social Media. Damit verdiene ich auch mein Geld. Livestreaming ist eine Art Hobby. Ich nehme mich nicht als einen professionellen Journalisten wahr.
But when I was seeing what happens on the streets of Sofia and how this information was actually put on the official media.
Nachdem ich gesehen habe, was auf den Straßen von Sofia geschah und wie die Medien darüber berichtet haben, wollte ich zeigen, was tatsächlich auf der Straße passiert. Geschehnisse, die sie durch die konventionellen Medien nicht geboten bekommen haben. Es war sehr interessant zu sehen, was ausgeblendet wurde. Das war meine Motivation beim Livestreaming und auch währenddessen darüber zu twittern. Schritt für Schritt bin ich dann das geworden, was man heute Citizen Journalist nennt. Das kann man auch beschreiben als einen Bürger, der auf eine ehrliche Art und Weise versucht, aktuelle Ereignisse darzustellen.
And to the most honestly possible, and that's it. I mean,
Ich habe das 2011 schon auch in New York gesehen beim Occupy Wall Street im Zuccotti Park. Da filmte auch jemand mit so einer Helmkamera und interagierte mit den Leuten. In Deutschland gibt es ja die Tradition, sage ich mal, das auch mit den Kassotransporten auch zu verknüpfen, zu streamen, auch vom Brandenburger Tor. Das Flüchtlingscamp wurde gestreamt. Fühlst du dich auch beeinflusst von der internationalen Bewegung oder ist das deine eigene Idee?
Well, actually, the situation in Bulgaria is different from the situation in the rest of the countries.
Die Situation in Bulgarien unterscheidet sich von der in anderen Ländern, auch wenn wir alle vernetzt sind. Da ist eine Occupy-Bewegung in Bulgarien. Das größte Problem in Bulgarien ist, dass einige bulgarische Medien monopolisiert sind durch eine Mediengruppe. Die Leute in Bulgarien haben das Gefühl, dass es dadurch nur sehr wenige Informationskanäle gibt. Ich bin gut vernetzt und weiß sehr gut, was in der Welt passiert. Ich habe realisiert, dass es verschiedene Wege der Kommunikation in Echtzeit gibt, zum Beispiel Ustream, Twitter, Facebook-Kanäle, die ich auch beruflich nutze, um zu schreiben, was geschieht.
So I used this Ustream, this Twitter and Facebook channels of communication that I'm professionally using for in my life to try to describe what's happening and being honest with it. I think that people
und die Leute reagieren sehr positiv über mein Angebot. Ja, in Echtzeit, in dem Augenblick, wo es passiert. Ich habe 2.000, 3.000 bis 5.000 Leute, die meinen Newsstream-Kanal verfolgen und mit mir dabei in Echtzeit chatten. Und bis jetzt habe ich sehr viel positives Feedback über meine monatelangen Aufnahmen bekommen. Ich habe begriffen, dass die Zeit für diese Art der Kommunikation in Bulgarien reif war, um ein vollständiges Bild der Geschehnisse zu vermitteln. Die traditionellen Medien geben nur einen bestimmten Ausschnitt der Realität wieder oder nur die Realität, die interessant ist, was dann dennoch eindimensional ist. Diese neue Technologie des interaktiven Kanals ist das Gegenstück zu dem, was von jedermann gesehen werden kann, vermittelt über die traditionellen Medien.
With this new technology interactive channel, there is the other part of the reality that is not always seen by everybody in the traditional media.
Wie ist denn die Reaktion der Regierung oder der anderen offiziellen Stellen, vielleicht bis hin zur Polizei?
I think in our country people are living in two different speeds.
Ich denke, in unserem Land leben die Leute in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten. Es gibt die Leute, die mit der Geschwindigkeit des Netzes und der sozialen Medien leben, zum Beispiel Twitter. Und dann gibt es die Leute, die in der Geschwindigkeit der herkömmlichen Medien leben. Und die Offiziellen sowie die Polizei leben in der Geschwindigkeit der offiziellen Medien. Aber da ist eine neue Zivilgesellschaft in Bulgarien, die sehr dynamisch ist, die politisch nicht in die eine oder andere Schublade gesteckt werden kann. Bis jetzt sind die offiziellen Reaktionen aber darauf gleich null. Sie begreifen nicht, dass der neue Kommunikationskanal den normalen Medien überlegen ist und eine neue Art des Denkens verkörpert. Die traditionellen Medien haben meinen Livestream übernommen, zum Beispiel an der Stelle, wo ich einmal dokumentiert habe, wie der Innenminister und der Parlamentspräsident gelogen hatten. Sie verstehen nicht, dass sich die Leute 2013 immer stärker auf diese Art und Weise informieren.
They don't realize that the reality, the actual the 2013, the new way of communication is going to be more and more the people the way the people informs themselves.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ungefährlich ist. Bist du in Gefahr eventuell oder wirst du toleriert?
Actually, first time I felt myself not in danger, but I was a little bit afraid.
Also das erste Mal habe ich mich nicht in Gefahr gefühlt. Ich hatte nur ein bisschen Angst, als ich im Fernsehen hörte, dass der Innenminister mehrfach sagte, von Demonstranten würden keine Personalien erfasst. Ich dagegen hatte mit Ustream einige Minuten lang genau das Gegenteil aufgenommen, wie sich die Polizei persönliche Daten von vielen Demonstrationen aufschrieb. Ich habe dann diesen Clip kombiniert mit den Aussagen des Innenministers und sofort ins Internet gestellt und auch auf meinen Blog. Dann habe ich gesagt, oh, wartet einen Moment, der Innenminister lügt. Einen Augenblick war mir schon bange, aber mein Blog war plötzlich sehr populär, sodass ich dann geglaubt habe, mir würde nichts Gefährliches passieren. Und ich muss auch sagen, dass mich keiner deswegen bisher kontaktiert oder bedroht hat.
And I have to tell that nobody contacted me or showed me some threat or whatever until now.
Zum Abschluss des Interviews würde ich dich bitten, einen Musiktitel auszuwählen, der so ein bisschen die Stimmung charakterisiert, die hier in Bulgarien existiert. Hast du einen Vorschlag, was wir jetzt spielen können im Anschluss?
Actually, the first music I thought of is from the band called Issyhir.
Also das erste, was mir einfällt, ist Musik der Band Issyhir, was in der orthodoxen Religion Schweigen bedeutet. Und ich denke, was wir tun, nicht nur ich, sondern eine Menge Leute in Bulgarien und in der ganzen Welt, wie das Livestreaming von Ereignissen über diese neuen Kanäle, ist es, das Schweigen zu durchbrechen mit einer Gegenöffentlichkeit. Das ist gleichzeitig eine tiefgehende bulgarische ethnische Musik, sehr kraftvoll, aber auch traurig, was ganz gut die aktuelle Situation einfängt. An den konventionellen Medien vorbei zu streamen ist die eine Seite. Die Massenmedien sind aber dennoch auch in Bulgarien Fernsehen, Radio und Zeitungen. Das Mediensystem hat jedoch einige Defizite. Deshalb luden der bundesdeutsche und der österreichische Botschafter in Bulgarien nach Sofia zu einem Expertengespräch. Der Österreicher gab dem Medienmagazin auch ein kurzes Interview.
Mein Name ist Gerhard Reiwiger, ich bin der österreichische Botschafter in Sofia und bin seit 4 Jahren hier im Lande. Und wir beobachten die Situation, wie es ja üblich und Tradition ist, wo wir aber durch den europäischen Rahmen natürlich besondere enge Zusammenarbeit haben.
Gibt es ein spezielles Interesse der bulgarischen Experten, die Sie geladen haben zu diesem Expertengespräch nach Sofia, was die Medienfreiheit, die Medienkonzentration betrifft? Gibt es Schwerpunkte?
Die Frage der Medienkonzentration ist eine laufende politische Diskussion in Bulgarien, die gerade in der aktuellen, eher instabilen politischen Lage eine große Rolle spielt. Wir haben gemeinsam mit den deutschen Kollegen uns vorgenommen, hier einen sachlichen Beitrag zu leisten, indem wir Beispiele für Medienregulierung aus Deutschland und Österreich bringen. Das ist etwas, was im europäischen Rahmen nicht nur möglich, sondern auch erwünscht ist. Von bulgarischer Seite wird man oft auf diese Unterstützung durch Meinungsaustausch angesprochen.
Es ist also nicht so, dass das möglicherweise missverstanden wird als politische Einmischung, als Besserwisserei?
Ich denke, dass diese Gefahr immer besteht. Wir versuchen durch die Präsentationen hier zu zeigen, dass wir einen sachlichen Beitrag leisten wollen. Das hat ja im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Es beginnt ja schon damit, dass Länder, die in der Beitrittsphase sind, also vor dem Beitritt, über sogenannte Twinning-Programme mit den Mitgliedstaaten einen Erfahrungsaustausch in ganz verschiedenen Bereichen pflegen, wo Institutionen zum Beispiel im Umweltbereich, im Justizbereich oder im Medienbereich sich verpartnern, um hier tatsächlich zu einer Best Practice zu kommen. In der Europäischen Union gibt es sehr wohl ein besonderes Element der Zusammenarbeit, das ja darauf beruht, dass wir an einem gemeinsamen Rechtsrahmen arbeiten, dass wir die Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellen bei der Entwicklung der europäischen Integration. Bulgarien und Deutschland und Österreich sind hier Partner, die hier an einem gemeinsamen Werk arbeiten.
Gibt es etwas möglicherweise, was ich mir auch vorstellen kann, dass man sagt, in Deutschland und Österreich ist ja nicht alles zum Besten bestellt? Also es gibt dann immer doch mal gerade in Österreich so das Problem, dass der ORF dann doch in der Öffentlichkeit auch ausgetragen, sicherlich zum Vorteil des Prinzips, aber dann doch in den Verruf kommt, hier sehr staatsabhängig zu sein. Und dass das dann möglicherweise in Bulgarien, dann, wenn Sie hier solche Veranstaltungen machen, möglicherweise dann auch Ihre Erfahrung relativieren könnte.
Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Thema ansprechen, denn genau das ist der Punkt. Wir wollen nicht als Lehrmeister und Besserwisser auftreten, sondern wir wollen Themen diskutieren, die es in verschiedenen Ländern im Grundsätzlichen gibt und wo wir durchaus in der Diskussion voneinander lernen können. Die Probleme bestehen in verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Ausmaße, das möchte ich schon betonen, aber die grundsätzliche Problematik, die Rolle der Medien, die Verflechtungen und die Einflüsse zur Politik sind relevant in vielen Ländern.
Mehr aus Bulgarien nach dem Radio 1 Service aus Potsdam.
Radio 1. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Heute aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia, wo österreichische und deutsche Botschaft zu einem Medienexpertengespräch luden. Bulgarien nimmt den Platz 87 ein im Ranking der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen, wenn es um Pressefreiheit geht. Zum Vergleich, Deutschland ist auf Platz 17, Österreich auf Platz 12. Beim Expertentreffen von Medienleuten in Sofia diese Woche auf Einladung der deutschen und österreichischen Botschaft konnte ich Orlin Spasov treffen. Er ist Dozent an der Fakultät für Journalistik und Massenkommunikation der Sofioter Uni. Er lehrt Medien- und Kommunikationsforschung und Analyse sowie Internetkultur. Ich fragte ihn für das Medienmagazin, wie er diesen 87. Platz einschätzt. Bulgarien hat diese Position allmählich innerhalb von ein paar Jahren erreicht. Das Problem mit der Medienfreiheit ist vor allem mit Faktoren verbunden, wie zum Beispiel der politische und wirtschaftliche Einfluss auf die Redaktionen, was graduell zu einem Unabhängigkeitsverlust seitens vieler bulgarischer Medien geführt hat. Das sind die Gründe für die schlechte Positionierung Bulgariens auf dieser Rangliste.
Nun gibt es hier eine Veranstaltung der österreichischen und der deutschen Botschaft. Was versprechen Sie sich persönlich von der Hilfe des Know-hows aus Deutschland und Österreich? Kann man denn wirklich was von uns lernen?
Zweifellos kann Bulgarien sehr viel von der Erfahrung Österreichs und Deutschlands lernen. Wir haben während der heutigen Veranstaltung von Vertretern der beiden Länder gehört, dass die Medienentwicklung in Österreich und Deutschland früher gleiche Probleme aufwies. Das sind also sehr bekannte Probleme und wir können von den Problemlösungen, die Österreich und Deutschland bereits gefunden haben, nur profitieren.
Aber es ist nur ein Problem der gesetzlichen Regelung. Ist es nicht so, wie Sie auch in der Diskussion sagten, dass die Medien eine bestimmte Qualität brauchen und die man nicht mit Gesetzen herstellen kann, sondern da müssen auch Journalisten tun, da müssen Gewerkschaften was unternehmen, da müssen auch die Leser das natürlich quittieren.
Natürlich, nur auf der Ebene der Regulierung können nicht die gewünschten Änderungen erreicht werden. Die Regulierung und Selbstregulierung sind jedoch die wichtigsten Voraussetzungen dafür und ich denke, Bulgarien muss den Willen haben, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, weil die Regulierung an sich letztlich zu einer besseren Qualität des Medieninhalts führen kann. Der Inhalt kann nicht nur durch die Mechanismen der Regulierung verbessert werden, sondern auch durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel Verbesserung der Journalistenausbildung, Durchführung von verschiedenen Kampagnen zur Erhöhung der Medienkompetenz des Publikums. In Bulgarien sind hier große Defizite festzustellen. Aus Deutschland angereist war ein Experte, der über die deutsche Erfahrung mit Transparenz und Kontrolle auf dem Gebiet der Konzentration der Medien berichten konnte.
Bernd Malzanini, seit 1. September Bereichsleiter Medienkonzentration in der gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten in Berlin.
Herr Malzanini, Sie sind ja nicht zum ersten Mal in Bulgarien, gern gesehener Gast, um zu berichten. Sehen Sie überhaupt eine Entwicklung zum Positiven?
Wenn Sie mich so fragen, Herr Wagner, ich war bereits vor 10 Jahren hier, wie Sie sagten, im Rahmen einer Europaratsinitiative, da ging es auch um Pluralismusförderung und ich muss leider feststellen, es hat sich hier nichts verbessert, im Gegenteil. Damals hatten wir noch die Beteiligung deutscher Unternehmen im bulgarischen Medienmarkt, die WAZ-Gruppe war damals ja sehr stark engagiert, das wurde damals von bulgarischer Seite kritisiert als ausländisches Investment, aber ich denke, wir hatten damals wenigstens gewisse journalistische Grundsätze, die in der Presse eingehalten wurden. Und seitdem dieses Engagement der deutschen Unternehmer hier fehlt, denke ich mal, jedenfalls haben wir das in der Diskussion heute hier so gehört, ist auch dort einiges an journalistischem Grundrüstzeug verloren gegangen.
Welche Kompetenz war hier am stärksten nachgefragt? Ich habe gesehen, da waren sogar bulgarische Journalisten hier, die Sie auch interviewt haben. Welches Interesse ist hier am meisten vorhanden?
Ja, ich glaube, wir müssen erstmal hier eine Situationsanalyse machen und die fällt eigentlich nicht sehr positiv aus. Wir haben es hier mit einem offensichtlich sehr stark vermachteten Markt zu tun, insbesondere im Bereich der Presse. Gibt es offensichtlich hohe Konzentration und das Hauptproblem besteht offensichtlich darin, dass diese Presse nicht wie in Deutschland beispielsweise nach Renditegesichtspunkten arbeitet, sondern eher in der einen oder anderen Form den einen oder anderen Politiker jeweils unterstützt, wobei offensichtlich hier die Unterstützungs- und Verhältnisse relativ oft wechseln.
Nun muss man ja sagen, Deutschland ist erst seit 1997 dabei, nach dem Konzentrationsrecht, also jetzt im Bereich der Medien, besonders zu suchen und auch Sachen nicht zu empfehlen, beziehungsweise geradezu abzulehnen. Man erinnert sich nur an den Springer-Deal bei der Pro7Sat1 Media AG. Wie kann man das bei so einem, Sie sagten, stark vermachteten Medienmarkt das überhaupt schaffen, die politischen Voraussetzungen wieder zu schaffen, dass genau das wieder verhindert wird, was hier ja eigentlich dominiert?
Ja, das ist genau das Problem. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Eigentlich sollten ja die Medien als vierte Gewalt im Staat dazu da sein, den Staat und die Politik zu kontrollieren, als Kontrolleur aufzutreten. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn Staat und Medien hier in irgendeiner Weise immer zusammenarbeiten. Was also hier fehlt, ist alles das, was wir seit 1997 durch die Reform des Rundfunkstaatsvertrags haben. Transparenz ist überhaupt nicht vorhanden. Man weiß überhaupt nicht, wem gehören die Medien und wem gehören welche Medien. Und die Beteiligungsverhältnisse sind vollkommen unklar.
Nun gibt es ja auch deutsche Medien, oder es gab sie, wie der Watz-Konzern, als er noch so hieß, die sich hier engagiert haben. Gäbe es da nicht genügend deutsches Know-how, um das sozusagen zu exportieren oder zumindest eine Sensibilität zu erreichen, dass das für eine Demokratie von Vorteil ist, wenn hier die Medien in einer gesunden Balance sind?
Das ist natürlich immer schwierig, jetzt aus Deutschland hier anzureisen und in Bulgarien Empfehlungen abzugeben. Sie wissen, dass die Märkte jeweils ganz andere Hintergründe haben. Man hat dritte Traditionen, man hat Historie, man hat einen gewissen Status quo, der zu beachten ist. Und jetzt hier hinzugehen und zu sagen, macht es genauso wie wir, ist nicht so ganz einfach. Man möchte hier auch nicht als Schulmeister auftreten.
Als was treten Sie denn dann auf? Was können Sie hier leisten?
Ja, ich kann erklären, wie das System bei uns funktioniert aktuell. Ich kann auch erklären, wie das System bei uns mehr oder weniger nicht funktionierte bis 1997. Da hatten wir nämlich auch die Probleme, dass wir wenig Transparenz im Medienmarkt hatten. Wir konnten auch in verschiedenen Fällen nicht erkennen, wer steckt hinter verschiedenen Fernsehveranstaltern. Wir hatten damals das Modell der begrenzten Beteiligung an Rundfunkveranstaltern. Das wurde 1997 geändert ins Zuschaueranteilsmodell. Und man kann jetzt natürlich aus diesen Erfahrungen berichten. Man kann sagen, hier versucht es auch mal auf diesem Weg. Aber das hatte man hier wohl schon gehabt. Das haben wir in der Diskussion erfahren. Dieses Modell wurde 2003 wieder abgeschafft. Man hat dort auch die medienspezifische Regulierung abgeschafft und hat dem Kartellrecht alleine den Medienmarkt zur Prüfung überlassen. Das führt natürlich dazu, dass das Kartellamt oder wie auch immer diese Behörde hier heißt, selbstverständlich bei Zulassungen, bei Unternehmensfusionen möglicherweise prüft, dass aber nicht wie in Deutschland beispielsweise internes Wachstum von Unternehmen in irgendeiner Weise kontrolliert oder gar gebremst wird.
Nun gab es von Ihnen, aber auch von anderen Teilnehmern den Hinweis, dass das Internet möglicherweise die Form der jetzigen Regulierung, die es in Deutschland gibt, überholen könnte. Das heißt, ehe hier in Bulgarien die Medienkontrolle vielleicht durchs Parlament gegangen ist, umgesetzt werden kann, gibt es schon wieder andere Konstellationen. Also durch das Internet und die Globalisierung und dass man hier zum Beispiel in Bulgarien Blogger überhaupt nicht als Medien begreift, könnte es sein, dass die Zeit auch über die jetzige Form der deutschen Medienkonzentrationskontrolle hinweggeht, oder?
Also wie gesagt, also ich kann unser Modell der deutschen Medienkonzentrationskontrolle hier schlechterdings nicht empfehlen. Das heißt nicht, dass ich es nicht empfehlen möchte, aber es gibt viele Modelle, wie man das machen kann. Das muss dann spezifisch zugeschnitten sein auf das Land und seine Probleme. Was Sie ansprechen, die Herausforderungen der Digitalisierung, jetzt Blogger, sonstige Online-Aktivitäten, sind natürlich Herausforderungen der Zukunft, denen muss man begegnen. Also hier speziell in Bulgarien ist das ein Problem der Staatsfreiheit. Der Staat ist hier überall involviert in den Medien. Gleichzeitig ist natürlich das Problem der Jetztzeit auch das Problem der Zukunft. Wenn wir jetzt bereits diese ganzen Machtstellungen haben, im Pressebereich insbesondere, dann werden auch das die Unternehmen sein, die in den neuen Medien präsent sein werden. Das Phänomen erkennen wir in Deutschland ja genauso.
Und für die Alpenrepublik kam ebenfalls ein Medienkontrolleur.
Mein Name ist Florian Filipitsch. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende der österreichischen Medienbehörde, Kommunikationsbehörde Austria, Kurzbezeichnung KOM Austria.
Was ist das? Wie kann man das vergleichen? Ist das zu vergleichen mit den Landesmedienanstalten in Deutschland?
Die KOM Austria ist so etwas wie eine Landesmedienanstalt. Wir haben uns aber nicht für ein föderales System entschlossen. Das wäre in Österreich auch ein bisschen zu kleinräumig. Wir machen das für ganz Österreich. Kompetenzmäßig ist es ungefähr so etwas, was die Landesmedienanstalten machen.
Nun sind Sie in Sofia als Gast geladen, um etwas zu erzählen von Ihrer Arbeit. Aber andererseits ist natürlich in Österreich auch nicht alles zum Besten bestellt. Untergerutscht, das haben Sie selber im Vortrag gesagt, von Platz 5 auf Platz 12 in der Rankingliste Reporter ohne Grenzen. Was war denn das, was die Leute am meisten interessiert hat?
Also in Österreich, wenn man sagt, in Österreich ist auch nicht alles gut, dann ist das, habe ich zumindest auch in Bulgarien festgestellt, immer noch Jammern auf hohem Niveau. Das, was die Menschen hier vor allem interessiert, was ich mitgenommen habe, ist die Verschränkung zwischen Politik und Medien und die scheinbar recht unselige Verknüpfung von wirtschaftlichen Interessen mit der Mediengestaltung. Also anders als bei uns ist es offensichtlich nicht so, dass Medien daran interessiert sind, Einfluss zu haben, weil das Werbeeinnahmen bringt oder weil das wirtschaftlich vorteilhaft ist, sondern auch um politischen Druck ausüben zu können.
Kann man das, was Sie als Erfahrung gesammelt haben in Österreich, und vielleicht können Sie auch ein bisschen für die deutschen Kollegen sprechen, hier eins zu eins übertragen? Also ginge es theoretisch, wenn man das ein bisschen adaptiert, dass man von den Deutschen und Österreichern lernen könnte hier?
Also lernen kann man immer von jedem, glaube ich. Ich glaube, es wäre aber jetzt eine überzogene Erwartung, zu sagen, die Bulgaren müssen jetzt sofort dasselbe Mediensystem, dasselbe Verständnis auch von Medien aufbringen wie Österreich und Deutschland. Österreich und Deutschland haben das Glück, jetzt schon sehr lange in Demokratien zu leben und haben sehr lange Zeit gehabt, um ein Selbstverständnis für Medien und Medienfreiheit aufzubauen. Und das ist hier einfach noch nicht so lange der Fall. Also es ist ein Lernprozess. Man hat ja auch in Deutschland und in Österreich gesehen, dass es ein Lernprozess ist. In Bulgarien ist das absolute Regime 25 Jahre her. Wenn man daran zurückdenkt, was 25 Jahre nach den absoluten Regimen in Österreich und Deutschland war, Stichwort zum Beispiel Spiegel-Affäre, dann muss man sich eingestehen, dass auch wir da mit der medienpolitischen Entwicklung noch nicht so weit waren, wie wir es jetzt sind.
Aber was heißt Lernprozess? Muss man alle Fehler der Nachbarn neu machen oder kann man nicht tatsächlich, ich sag mal, im Rahmen der europäischen Verständigung dann doch so etwas wie freundlichen Druck ausüben?
Das kann man sicher. Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauern wird wie bei uns, allein schon deswegen, weil jetzt auch Bulgarien in der Europäischen Union einen viel stärkeren Druck ausgesetzt ist, einfach weil man auch durch die technischen Möglichkeiten viel mehr lernen kann, viel schneller lernen kann von den Nachbarn und von möglichen Vorbildern. Ich glaube aber trotzdem, dass gewisse Fehler jedes Land machen muss. Das gehört einfach zu diesem demokratiepolitischen und medienpolitischen Lernprozess.
Ein Fehler ist offenbar, dass es hier keine Presseförderung gibt wie bei Ihnen. Würden Sie das den Kollegen hier empfehlen, das zu übernehmen?
Mich hat es ein bisschen überrascht. Ich bin vorhin mit dieser Idee der Presseförderung gekommen und dann kam doch ein wenig Gegenwind gegen diese Idee, weil man gesagt hat, ein gefördertes Medium ist ein abhängiges Medium und wer gefördert ist, ist nicht unabhängig. Ich glaube trotzdem, dass Medienförderung eine ganz wichtige Sache ist, allein schon um einen gewissen Medienpluralismus zu erhalten und eine Meinungsvielfalt zu erhalten. Ich glaube, Medien sollen nicht nur daran gemessen werden, wie wirtschaftlich erfolgreich sie sind. Also ein Medium, der Fortbestand eines Mediums soll nicht nur von seinem wirtschaftlichen Erfolg abhängen. Und daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass ein Staat, der sich schon die Demokratie leistet, eine Medienvielfalt leisten muss. Wichtig bei dieser Sache ist aber, dass diese Medienförderung von einer unabhängigen Stelle vergeben wird. Also natürlich nicht von Regierungen, natürlich nicht von Entscheidungsträgern, die ein Interesse daran haben, in einem Medium gut dazustehen, sondern von einer unabhängigen Stelle.
Am Ende des Medienmagazins Spezial hier auf Radio 1 aus der bulgarischen Hauptstadt wieder zurück nach Deutschland mit einer kompakten Information zur ARD. Die ARD-Intendantinnen und Intendanten trafen sich turnusmäßig in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk. Aus dieser Sitzung wurde bekannt, dass man auch die Barrierefreiheit der Programme bilanzierte. Seit diesem Monat, so die wichtigste Information, werden alle Tagesschau-Ausgaben zwischen 9 Uhr morgens und 1 Uhr nachts sowie die Tagesthemen und Nachtmagazin untertitelt, sodass inzwischen mehr als 90% des ersten Programms mit Untertiteln versehen sind. 2012 waren es durchschnittlich 49% des Angebots. Dies und noch mehr können Sie nachlesen auf der Seite ard.de/intern. Was dort nicht steht, erfragte für das Medienmagazin Werner Lange in Leipzig den ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor.
Herr Marmor, Sie und Ihr Kollege vom ZDF Thomas Bellut haben den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen in Heidelberg bei deren Konferenz ein Konzept vorgelegt und vorgetragen zum Jugendkanal. Nach anfänglicher Zustimmung kam am nächsten Tag die Ernüchterung. Die Ministerpräsidenten fanden das ARD-ZDF-Konzept nicht mehr schlüssig. Waren Sie überrascht oder eher einsichtig?
Ich finde, dass wir das einfach nehmen müssen, wie es jetzt an uns an Fragen gerichtet worden ist, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei einem solchen Neuauftrag Fragen an uns haben, halte ich für durchaus auch nachvollziehbar. Da werden wir auch alles tun, um diese Fragen zu beantworten. Wir können die Fragen beantworten. Sie müssen vom Zeitablauf bitte bedenken, dass wir unter hohem Zeitdruck ein erstes Programmkonzept übermittelt haben, auch auf einer Abstraktionsebene, die nicht jedes Detail umfassen kann. Wir haben auch gesagt, daran wird weitergearbeitet. Wir werden mit den Gremien das Ganze auch besprechen, um dann neue Impulse zu haben. Und das machen wir jetzt. Und die finanziellen Fragen haben wir zwar im Kreise der Staats- und Senatskanzleichefs, wie ich finde, klar beantwortet. Aber man kann dieses ja auch noch einmal schriftlich unterlegen und gerne auch vor Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Thomas Bellut und ich haben uns persönlich dazu verpflichtet, dass diese finanzielle Grenze, von der die Rede ist, 45 Millionen Euro im Jahr, dann auch eingehalten wird. Und ich glaube, mehr kann man da auch nicht tun.
Die Bayern und die Sachsen waren die treibenden Kräfte gegen den anvisierten Jugendkanal. Halten Sie zu diesen Skeptikern einen besonderen Kontakt?
Es ist ja so, dass ich nicht bei der Sitzung dabei war. Deshalb möchte ich nicht darüber spekulieren, wer dafür, wer dagegen war bei den Ländern. Wir halten jetzt wirklich Kontakt in der ARD mit all denjenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben ja auch einen klaren Auftrag bekommen. Da sind ja klare Fragen formuliert, die können wir beantworten. Das werden wir tun und wir stehen auch sehr gerne für Gespräche und auch weiterführende Informationen bereit.
Aber im März werden Sie soweit sein, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein Konzept haben, wo Sie sicher sein können, dass die Fragen, die aufgetaucht sind, auch beantwortet werden.
An uns wird das Ganze zeitlich nicht scheitern, aber wir können nicht die Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erzwingen. Ich glaube aber, dass wir ein sehr faires, gut nachvollziehbares Angebot gemacht haben und machen werden. Wir sind bereit, unsere Digitalkanäle neu zu ordnen. Die ARD hat erklärt, wir geben 2 Digitalkanäle, das ist ja auch ein klares Signal der Beschränkung, auf, um diesen wichtigen Auftrag, wo wir eher eine Lücke bisher sehen in dem, was wir tun, als bei den beiden Kanälen, die wir derzeit haben, um diese Lücke zu schließen. Und das, finde ich, könnte doch auch nachvollziehbar sein, zumal wir wissen, dass das schwierig ist, so etwas. Das hört man ja als Argument, kann man die erreichen. Aber das ist ja kein hinreichendes Gegenargument. Wenn etwas schwierig ist, ist gar nicht erst zu versuchen. Sondern wir möchten uns dieser Aufgabe stellen. Wir haben viele, auch Jüngere, die jetzt mal sagen, gibt uns doch mal die Möglichkeit, wir würden es gerne mal beweisen. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Aber wer sich der Aufgabe nicht stellt, der hat eh schon verloren. Und da wir wirklich auch in allen Bevölkerungskreisen vertreten sein müssen und wir am ehesten noch bei den Jungen diese Lücke haben, ist es sehr rational, unsere Angebote so zu ordnen. Und da hoffe ich einfach mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf die Einsicht der Politik.
Und damit übergebe ich Sie aus Sofia wieder an die angeschlossenen Funkhäuser von Radio 1 nach Potsdam. Und denken Sie daran:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Thank you. Im Podcast-Bonustrack geht es noch einmal zurück nach Bulgarien zum Vortrag von Dr. Florian Filapic von der Com Austria, gehalten während des Expertengesprächs in Sofia auf Einladung der deutschen und österreichischen Botschaft am 29. November 2013.
Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Dobry den. Erstens mal herzlichen Dank für Ihr Interesse und dafür, dass Sie gekommen sind. Auch herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu können. Mein Thema ist Medienfreiheit und Medientransparenz. Das klingt wahnsinnig umfangreich. Ich will mich aber auf Teilbereiche beschränken. Zuerst ganz kurz, was macht die Com Austria, also die Behörde, von der ich komme? Die Com Austria ist die österreichische Medienbehörde. Wir sind eine Behörde von 5 Richtern. Wir sind im Verfassungsrang unabhängig gestellt, das heißt, wir sind völlig weisungsfrei, müssen uns vor niemandem rechtfertigen und müssen auch keine Weisungen hinsichtlich unserer Entscheidungen entgegennehmen. Unsere Arbeit ist sehr vielfältig und sehr umfangreich. Wir regulieren einerseits den österreichischen Rundfunk, das ist der große öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Staatsfernsehen und das Staatsradio, wenn Sie so wollen. Wir regulieren aber auch die privaten Rundfunkanbieter, wir regulieren Privatfernsehen, wir regulieren Privatradio, sowohl was Zulassungen betrifft, als zum Beispiel die Vergabe von Frequenzen, aber auch inhaltliche Aufsicht, also so etwas wie Jugendschutz, so etwas wie die Überwachung von Werbevorschriften, das ist auch etwas, was wir machen. Schließlich machen wir noch so Sachen wie die Vergabe der Presseförderung, die Vergabe der Publizistikförderung, das ist die Förderung für Zeitschriften, die nicht so oft erscheinen wie Tageszeitungen. Wir beaufsichtigen auch die Einhaltung der Medientransparenz. Das ist ein relativ neues Thema bei uns, das ich persönlich betreue, unter anderem seit 2 Jahren. Es ist also ein breites Gebiet, es ist ein sehr umfangreiches Gebiet, es ist ein Gebiet, das großen Spaß macht und es hat auch dazu geführt, dass ich privat überhaupt nicht mehr fernsehe. Wie Sie vorhin gehört haben, 4 Stunden pro Tag ist offensichtlich der Standard, den man vor dem Fernseher verbringt. Irgendwer da draußen verbringt also meine 4 Stunden auch vor dem Fernseher, also macht wahrscheinlich nicht viel anderes pro Tag. Ich erzähle Ihnen etwas zu Medienfreiheit und Medientransparenz. Das sind 2 Themenbereiche, die jetzt auf den ersten Blick nicht unmittelbar deckungsgleich sind, aber dennoch geht es bei beiden um die Unabhängigkeit der Medien und der Medienschaffenden und die Verbesserung deren Unabhängigkeit. Jetzt habe ich mitbekommen, dass es in Bulgarien gewisse Diskussionen zur Unabhängigkeit der Medien gibt. Ich kann Sie aber beruhigen, das ist kein bulgarisches Problem. Das ist ein Problem, das es in Österreich genauso gibt, in verschiedenen Abstufungen, in verschiedenen Stärkegraden über die Zeit gegeben hat. Was ich Ihnen in Folge sage, hat seinen Ursprung in der Presse, also in den Printmedien. Die Com Austria, also meine Behörde, ist aber nicht für die Regulierung der Printmedien zuständig. Das, was wir machen, ist, wir vergeben die Presseförderung, also wir teilen öffentliches Geld an die Printmedien aus. Wir sind auch zum Beispiel zuständig für den Presserat. Das ist etwas, wozu ich später noch kurz etwas sagen werde. Das ist eine Selbstkontrolleinrichtung der gesamten österreichischen Presse. Die Presseregulierung oder die Regulierung der Printmedien ist aber im Unterschied zur Regulierung des TV-Sektors oder im Unterschied zum Radiosektor, im Unterschied zur Beaufsichtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks viel, viel geringer. Das hat historische Gründe. Wenn ich also in Zukunft über die Medienfreiheit sprechen werde, dann hat das alles seinen Ursprung in der Pressefreiheit. In den meisten europäischen Gesetzen ist auch noch immer von der Freiheit der Presse die Rede. Die Schweizer haben bereits das Wort von der Medienfreiheit verwendet. Es ist aber nicht viel Unterschied. Worüber ich auch sprechen werde, ist die äußere, vor allem aber die innere Medienfreiheit. Die äußere Pressefreiheit ist sehr schnell erklärt. Die äußere Pressefreiheit ist die Freiheit von Zensur und die Freiheit, eine Zeitung machen zu dürfen, die Freiheit, einen Rundfunksender betreiben zu dürfen oder die Freiheit, zum Beispiel auch eine Webseite betreiben zu dürfen. Das ist nicht besonders neu. Das gibt es natürlich in Bulgarien auch. Also Sie brauchen, soweit ich das erfahren habe, Sie brauchen keine Lizenz, um eine Zeitung zu gründen. Sie können eine Zeitung gründen, wenn Sie das wollen. Diese Pressefreiheit ist sehr alt. In Österreich gibt es sie seit 1918. Ich weiß nicht, seit wann in Bulgarien die Pressefreiheit besteht. Aber was Sie für eine Pressefreiheit brauchen, ist meistens ein Krieg oder eine Revolution. Also das haben wir Gott sei Dank hinter uns alle. Es gibt diesen englischen Satz, Freedom of the press is guaranteed only to those who own one. Das heißt, Pressefreiheit hat nur der, der die Presse besitzt. Das ist, klingt ein bisschen zynisch und das klingt ein bisschen demotivierend und deprimierend, aber es ist ein Körnchen Wahrheit, wäre eine Untertreibung. Es ist ein großer Brocken Wahrheit in diesem Satz. Äußere Pressefreiheit ist also an sich oder sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Jetzt ist die Graduierung in der Pressefreiheit eine sehr unterschiedliche. Vielleicht kennen Sie oder ich nehme an, Sie kennen das Weltranking in der Pressefreiheit. Bulgarien hat da einen Platz, den man wahrscheinlich ein bisschen noch verbessern kann. Also Bulgarien ist, wie Sie vielleicht wissen, auf Platz 87. Das ist... das ist nicht gut. Österreich ist zurückgestuft worden in letzter Zeit auf Platz 12 von Platz 5. Was hat zum Beispiel dazu geführt? Es hat dazu geführt, dass der österreichische Rundfunk, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sehr stark politisch besetzt wird. Ich nehme an, das ist auch in Bulgarien nicht viel anders, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Instrument oder ein Spielball der Politik sein kann, beziehungsweise die Politik manchmal gern hätte, dass er das ist. Der österreichische Rundfunk, beziehungsweise ich hoffe auch jeder andere öffentlich-rechtliche Rundfunk, wehrt sich gegen so eine Vereinnahmung wahrscheinlich die meiste Zeit. Die Quelle der äußeren Pressefreiheit oder der äußeren Medienfreiheit, die ist wahrscheinlich so selbstverständlich, dass man in Österreich gar nicht erst versucht hat, sie in ein Gesetz zu gießen. Es ergibt sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 10, beziehungsweise in Österreich aus dem provisorischen Beschluss der Nationalversammlung. Das klingt jetzt sehr provisorisch, aber das war kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges und da hat man das einfach so festgelegt, beziehungsweise beschlossen. Spannend ist aber jetzt die innere Medienfreiheit. Die innere Medienfreiheit steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur äußeren Pressefreiheit oder zur äußeren Medienfreiheit. Die innere Medienfreiheit ist die Frage, wie unabhängig darf ein Journalist, ein Medienmitarbeiter in einem Medium arbeiten? Was darf ich dem Journalisten oder dem Redakteur befehlen, anschaffen? Und wogegen kann sich dieser Redakteur, dieser Journalist wehren? Das war in den, also zumindest in Österreich und Deutschland, in den 60er und 70er Jahren ein ganz großes Thema, ist in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden, vielleicht deswegen, weil die großen Verlegerpersönlichkeiten gestorben sind. In Österreich war das zum Beispiel Kurt Falk oder Hans Dichand, das waren die großen alten Herren, die gesagt haben, wo es lang geht. In Deutschland zum Beispiel Aust vom Spiegel. Da geht es um so Sachen wie ein Medienmitarbeiter soll etwas verfassen, möchte das aber nicht verfassen, beziehungsweise soll etwas verfassen, was seiner Überzeugung widerspricht oder den Grundsätzen der journalistischen Berufsausübung. Worum geht es also bei der inneren Medienfreiheit? Wer ist das Ziel dieser inneren Medienfreiheit? Einerseits natürlich, das ist relativ offensichtlich, der Medienmitarbeiter, also der Journalist. Andererseits aber ist es eine Garantie oder ein Gewährleistungsrecht zugunsten unser aller, also zugunsten der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, dass Journalisten unabhängig arbeiten. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, dass Journalisten nicht gezwungen werden können, etwas zu verfassen, das nicht ihrer Meinung entspricht. Also das ist nicht so sehr nur ein Schutz der Journalisten, sondern es ist ein Schutz für die Öffentlichkeit, für uns alle und für letztlich für ein demokratisches System. Warum das so sein soll, ist, glaube ich, offensichtlich. Man spricht von den Medien immer als eine Art Public Watchdog, also als Wachhund der Öffentlichkeit. Und jetzt überlegen Sie sich mal, ob Sie einen Wachhund auf Ihrem Hof oder in Ihrem Haus haben wollen, der einen Beißkorb hat und an einer ganz kurzen Leine hängt. So ein Hund ist dekorativ und er kann bedrohlich knurren, aber ansonsten kann er nichts machen. Das ist der Grund auch für diese innere Pressefreiheit. Diese innere Pressefreiheit oder diese innere Medienfreiheit ist zumindest in Österreich in verschiedenen Gesetzen reguliert. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ORF, im ORF-Gesetz, für die Privat-TV-Veranstalter und für die Privatradio-Veranstalter in den jeweiligen Privat-TV- und Privatradio-Gesetzen und für die Printmedien, also für die Tagespresse im Mediengesetz. Das, was ich Ihnen hier als Textbeispiel gebracht habe, das ist Paragraph. Entschuldigung. Oh, nein. Das ist wegen dem Leser. Das ist der Paragraph 2 aus dem Mediengesetz und der statuiert den sogenannten Überzeugungsschutz. Und dieser Überzeugungsschutz ist es klingt sehr sexy, wenn Sie so wollen. Das Interessante ist, dass es zu diesem Überzeugungsschutz, zu diesem Paragraph 2 Mediengesetz, keine Judikatur gibt. Es gibt keine Rechtsprechung dazu. Jetzt werden Sie sich fragen, oder jetzt habe auch ich mich gefragt, warum gibt es denn da keine Judikatur? Zwei Möglichkeiten gibt es. Die pessimistische ist, weil sich ohnehin niemand traut, diesen Kampf auszukämpfen. Und die optimistische, für die ich eher bin, ist, weil hier etwas statuiert wird, weil hier etwas geregelt ist, was in Österreich Gott sei Dank schon eine Selbstverständlichkeit ist. Es gab bisher einen tatsächlichen Fall, also keine Judikatur ist nicht ganz korrekt, es gibt einen Fall, der ist über meinen Schreibtisch gegangen, wo so etwas vor einer Behörde ausgestritten wurde, also wo man sich mit der Frage beschäftigt hat, was ist hier erlaubt und was ist hier nicht erlaubt. Worum geht's? Das Zitat kennen Sie, ich vertraue jetzt einfach der Übersetzung, dass das richtig übersetzt ist. Es geht darum, dass ein Journalist sich weigern darf, etwas zu verfassen, was seiner inneren grundsätzlichen Überzeugung widerspricht. Und wenn er sich weigert, dann dürfen ihm daraus keine Nachteile erwachsen. Wenn Sie Jurist sind, dann gehen jetzt über Ihrem Kopf mindestens 10 Fragezeichen auf, nämlich zum Beispiel, was ist eine Überzeugung? Das ist schon mal ein großes Problem. Was ist Überzeugung? In der Literatur sagt man, Überzeugung liegt zwischen Meinung und Glaube. Also eine Meinung oder Opinion zum Beispiel ist, wenn Sie sagen, ich finde Chalga schrecklich. Wenn Sie Chalga nicht schrecklich finden, entschuldigen Sie bitte. Das ist eine Meinung, das ist keine grundsätzliche Überzeugung. Eine grundsätzliche Überzeugung wäre es, wenn Sie sagen, es darf keine Todesstrafe in einem demokratischen Land geben. Das ist eine Überzeugung. Also etwas, wovon Sie überzeugt sind, wovon Sie andere Leute überzeugen wollen und wo Sie der Meinung sind, dass es eine gewisse Grundgültigkeit hat. Und jenseits davon ist dann der Glaube, also zu sagen, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott, meinetwegen. Fälle für diesen Überzeugungsschutz ist also, wenn ein Journalist etwas verfassen soll, einen Artikel zum Beispiel oder einen Beitrag in einer Reportage, was seiner Überzeugung widerspricht. Wenn also zum Beispiel ein überzeugter Katholik gezwungen werden soll oder die Weisung bekommt, einen Artikel pro Abtreibung zu verfassen. Das widerspricht seiner Überzeugung. Aber es geht nicht nur um den Schutz von Überzeugungen, also grundsätzliche Einstellung, sondern es geht auch, dieser Überzeugungsschutz, dieses Weigerungsrecht des Journalisten greift auch dann, wenn Grundprinzipien der journalistischen Berufsausübung dagegen stehen. Das ist auch wieder sehr vage. Aber ich darf Ihnen ein Beispiel oder dieses eine Beispiel bringen, das über meinen Schreibtisch gegangen ist. Sie können sich vielleicht noch an dieses schreckliche Attentat in Norwegen erinnern, vor 2 Jahren, wo Anders Breivik diese vielen Jugendlichen ermordet hat. Und da war ganz am Anfang, wie das in den Agenturnachrichten gekommen ist, wurde behauptet, das ist ein christlicher Fanatiker. Und in einem Landesstudio im österreichischen Rundfunk hat der Chefredakteur, der eher dem konservativen Lager zugerechnet werden kann, gesagt, Redakteure, das dürft ihr so nicht schreiben, weil Menschen umzubringen ist nicht christlich. Christlich wird gestrichen, wir schreiben Rechtsextremist. Und dagegen gab es eine Beschwerde. Und wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, verstößt das gegen diesen Überzeugungsschutz? Nicht so sehr, weil hier gegen eine Überzeugung verstoßen wird, sondern weil hier unserer Meinung nach gegen die Grundsätze der journalistischen Berufsausübung verstoßen wurde. Die Grundsätze der journalistischen Berufsausübung sind zum Beispiel nach bestem Wissen und Gewissen anhand der vorliegenden Tatsachenlage zu berichten. Und die vorliegende Tatsachenlage zu dem Zeitpunkt war einfach nur die, es gab Agenturmeldungen und da stand drin, vermutlich christlicher Extremist. Das war ein Zitat des norwegischen Polizeichefs. Es war also unserer Meinung nach nicht zulässig, eine Behauptung, die nicht bewiesen war, durch eine andere Behauptung auszutauschen, die ebenfalls nicht bewiesen war. Das ist also dieser innere Überzeugungsschutz, er hat aber gewisse Schranken. Und diese Schranken liegen einerseits in der Blattlinie. Die Blattlinie, das kennen Sie vielleicht, ist die grundsätzliche Richtung eines Mediums, zum Beispiel einer Tageszeitung oder eines Fernsehsenders. Und diese Blattlinie muss einmal im Jahr veröffentlicht werden und an dieser Blattlinie muss man diesen Überzeugungsschutz messen. Ein Beispiel. Wann Sie sich nicht als Journalist auf diesen Überzeugungsschutz berufen können, ist zum Beispiel, wenn Sie bei einer sehr konservativen, national eingestellten Zeitung arbeiten und dann verlangt Ihr Chefredakteur von Ihnen, dass Sie einen Beitrag, einen wertkonservativen oder national ausgerichteten Beitrag schreiben sollen, dann können Sie nicht sagen, das mache ich nicht, das widerspricht meiner Überzeugung. Das ist, glaube ich, relativ klar, weil dann hätten Sie nicht bei dieser Zeitung anfangen dürfen zu arbeiten, wenn das grundsätzlich Ihrer Überzeugung widerspricht. Eine weitere Schranke des Überzeugungsschutzes ist, als Journalist haben Sie auf der anderen Seite, also Sie können sich einerseits weigern, etwas zu verfassen, was Ihrer Überzeugung oder den Grundlinien, Grundwerten des Journalismus widerspricht. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch kein Recht auf Veröffentlichung. Also wenn Sie etwas schreiben und der Chefredakteur findet, das passt nicht, das mag ich nicht, dann haben Sie kein Recht darauf, dass das veröffentlicht wird. Das ist die andere Seite. Warum ist diese innere Pressefreiheit so problematisch oder warum ist das so ein Spannungsfeld? Deswegen, weil nicht nur die Journalisten gemäß Artikel 10 Europäische Menschenrechtskonvention ein Recht auf freie Meinung haben, sondern auch die Verleger haben ein Recht auf freie Meinung. Also wenn Sie jetzt mal zu viel Geld kommen und sich denken, ich mache jetzt eine Zeitung, dann haben Sie das Recht, Ihre Meinung über diese Zeitung in die Welt hinaus zu bekommen. Und daher steht das in einem gewissen Widerspruch mit dem Journalisten, der dann da drin sitzt und sagt, ich mag nicht das schreiben, was du denkst oder ich mag nicht das schreiben, was du findest. Das heißt, das muss abgewogen werden gegeneinander. Die Ansicht des Verlegers, der nicht nur den Schutz seiner Meinung hat, sondern auch die Erwerbsfreiheit, also den Schutz seines Unternehmens und die Freiheit seines Eigentums. Also das sind die zwei Gegensatzpaare, die man hier ausgleichen muss. Wichtig ist aber oder unabdingbar ist aber, dass beide Interessen berücksichtigt werden. Das, was bleibt dann noch dem Chefredakteur? Also wenn Journalisten sich weigern können, etwas zu schreiben, was ihrer Überzeugung widerspricht, dann ist das für einen Chefredakteur oder für einen Chef vom Dienst ein ziemliches Minenfeld. Also die müssen sehr aufpassen, was sie da machen. Was bleibt ihnen dann? Es bleibt ihnen, zumindest nach der Literatur, die sogenannte Rahmenweisungskompetenz. Also die Freiheit, einen gewissen Rahmen vorzugeben, ein gewisses Gebiet abzustecken, in dem berichtet werden soll. Wie dieser Rahmen ausgefüllt wird, das muss dann dem Journalisten überlassen werden. Aber es müssen grundsätzlich vom Chefredakteur gewisse Rahmen abgesteckt werden können. Wie gesagt, es ist ein höchst diffiziles Feld. Es gibt überhaupt keine Judikatur dazu und ich hoffe, es gibt deswegen keine Judikatur dazu, weil auch die Chefredakteure in Österreich und auch die Verleger und auch die Herausgeber sich den Grundsätzen der journalistischen Ethik und der journalistischen Berufsausübung verpflichtet fühlen. Es gibt in Österreich im Übrigen so etwas wie einen Presserat. Ich weiß nicht, ob es so etwas in Bulgarien gibt. Der Presserat ist eine Selbstkontrolleinrichtung, also ein Zusammenschluss sämtlicher Zeitungen, der sich einen eigenen Ehrenkodex gegeben hat und wo alle Zeitungen versuchen, nach diesem Ehrenkodex zu arbeiten. Wenn eine Zeitung diesen Ehrenkodex nicht einhält, also zum Beispiel Vergewaltigungsopfer beim Namen nennt, unbewiesene Behauptungen, ehrenrührige Behauptungen einfach so in den Raum stellt, dann gibt es eine Verurteilung durch diesen Presserat. Es gibt möglicherweise dann auch eine Verurteilung durch ein Gericht, weil Mediensachen bei uns vor den öffentlichen Gerichten sind. Aber es kann auch eine Verurteilung durch den Presserat geben. Das hat keine unmittelbaren Folgen, aber das hat zumindest symbolische Folgen. Und es gibt derzeit die Diskussion in Österreich, und ich würde das aus privater Sicht, aus Steuerzahlersicht sehr begrüßen, wenn die Presseförderung verbunden ist mit einer Mitgliedschaft im Presserat. Also staatliche Presseförderung soll nur eine Zeitung erhalten, die auch Mitglied in diesem Presserat ist und sich diesem Ehrenkodex unterwirft. Jetzt sind wir schon beim Stichwort Presseförderung. Das schaut richtig aus. Und ich komme zum zweiten Teil der Medientransparenz. Medientransparenz ist jetzt nicht vielleicht das, was Sie sich erwarten im Hinblick auf Eigentümertransparenz. Das gibt es bei uns auch. Das darf ich Ihnen ganz kurz zusammenfassen. Die Eigentümertransparenz ist bei uns relativ neu geregelt, und zwar anlässlich der Diskussion um Gratismedien. Es gibt in Österreich einen großen Markt für Gratis-Boulevardmedien. In Deutschland gibt es das weniger, ich weiß nicht, wie das in Bulgarien ist. In Österreich gibt es zumindest zwei große Gratiszeitungen, die liegen überall auf, und die sind bei der öffentlichen Hand, bei öffentlichen Stellen, bei der Regierung sehr beliebt, weil sie hier eine großartige Reichweite haben und sehr schnell an die Leute herankommen. Und bei einer von dieser Gratiszeitungen war jahrelang unklar, wem gehört die denn eigentlich? Wer steht denn dahinter? Wer sind denn die Hintermänner hinter dieser Zeitung? Und daher hat man sich in Österreich beschlossen, sehr konkret zu werden und eine neue Bestimmung im Mediengesetz einzuführen hinsichtlich der Eigentümerverhältnisse. Und es muss jetzt jedes Medienunternehmen seine Eigentümerverhältnisse offenlegen, und zwar konstant im Internet, also in der Zeitung muss es abgedruckt werden, und in der Zeitung muss auch ständig abgedruckt werden im Impressum ein Link auf eine Internetseite, und da muss die Zeitung sämtliche Eigentümerverhältnisse darstellen. Das ist seitenlang, also das ist sehr umfangreich. Ich habe mir gestern nochmal sowas angeschaut, wenn Sie zum Beispiel die Presse, das ist eine konservative österreichische Tageszeitung, wenn Sie dort auf die Eigentümerverhältnisse schauen, da steht dann, die Presse steht im Eigentum von der Presseholding. Vorstandsmitglieder der Presseholding sind 1, 2, 3, 4, 5. Die Presseholding steht im Eigentum von und so weiter und so fort, bis in die letzte Stufe. Also es ist alles da, wenn Sie es wissen wollen. Jetzt noch ganz kurz zur Medientransparenz, die aber etwas anderes meint als die Eigentümertransparenz, sondern die ein Problem adressiert oder versucht hat zu lösen, das in Österreich auch eine geraume Zeit bestanden hat und das Sie garantiert auch kennen. Es gibt bei uns auf der einen Seite eine Presseförderung, die von einer unabhängigen Kommission und dann von einer unabhängigen Behörde, mir oder uns, an die Tageszeitungen und an die Wochenzeitungen verteilt wird. Nach fixen Regeln, nach fixen Richtlinien, insgesamt sind es derzeit ungefähr 11 Millionen Euro. Und dann gibt es einen anderen Bereich, den man nicht Presseförderung nennen würde, und ich wurde auch bereits einmal schon darauf hingewiesen, dass ich das nicht tun soll, dann gibt es öffentliche Inserate. Also Inserate von Ministerien, Inserate der Regierung, Inserate von öffentlichen Unternehmen in Zeitungen. Und in Österreich sind im Jahr 2012 11 Millionen staatliche Presseförderung ausgezahlt worden von der Kommission und der Behörde und 203 Millionen Kooperationen der öffentlichen Hand mit Medien. Also Inserate, Informationskampagnen und so weiter und so fort. Und ich muss Ihnen nicht sagen, dass das ein massives Druckmittel sein kann. Also dass ich zu einer Tageszeitung sagen kann, wenn du das nochmal schreibst, dann schaut es schlecht aus mit den Inseraten im ersten Quartal.
Können Sie noch einmal sagen, wie hoch ist die Summe, die von den Inseraten?
Ja, also Inserate und sonstige Medienkooperationen 200 Millionen Euro, 203 Millionen Euro. Sonstige, also staatliche Presseförderung 10,8 Millionen Euro. Ich muss Ihnen aber auch gleich sagen, diese 203 Millionen Euro, das ist nicht alles gekaufte Berichterstattung, um Gottes Willen. Aber das ist die Gesamtheit an Inseraten oder Kooperationen der öffentlichen Hand mit Zeitungen. Also Sie können sogar so weit gehen zu behaupten, dass gewisse Zeitungen, vor allem die Gratismedien, möglicherweise gar nicht existieren würden ohne eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Es geht also um die Frage, wer kann eine Zeitung kaufen oder wie kann man sich eine Zeitung kaufen? Jetzt können Sie natürlich eine Zeitung kaufen, so wie Jeff Bezos gerade eine Zeitung gekauft hat. War es die Washington Post? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Washington Post war es. Aber Sie können auch Berichterstattung kaufen oder zumindest nett sein zu Zeitungen, die dann wieder nett sein können zu Ihnen. Und da stellt sich schon mal die grundsätzliche Frage, wie unabhängig kann denn überhaupt eine geförderte Zeitung oder wie unabhängig kann ein geförderter Fernsehsender sein? Sind die nicht zu Dank verpflichtet? Und um diesen problematischen Kreis transparent zu machen und zu bereinigen, hat Österreich etwas gemacht, was in Europa bisher einzigartig ist, nämlich es gibt jetzt die Verpflichtung der gesamten öffentlichen Hand, aller Stellen der öffentlichen Verwaltung, aller Stellen, die irgendwie im Eigentum der Öffentlichkeit stehen und die öffentliche Gelder, also Steuergelder hergeben, 5600 Stellen sind das. Die müssen jedes Quartal melden, an welches Medium sie wie viel Geld gezahlt haben für Kooperationen. Und diese Meldungen gehen an eine unabhängige Behörde, an die Com Austria. Ganz kurz, also was ich Ihnen schon gesagt habe, es müssen 5600 Rechtsträger melden, das ist sehr viel. Es müssen gemeldet werden Zahlung an Medien aller Art, Print, Fernsehen, Online, was auch immer. Einerseits Kooperationen, das ist ein sehr weiter Begriff, absichtlich, andererseits aber auch Förderungen. Also Ziel dieses Gesetzes ist zu wissen, an welche Medien geht wie viel öffentliches Geld. Wenn Sie das nicht tun, nämlich Wenn Sie überhaupt nichts gezahlt haben an Medien, müssen Sie trotzdem etwas melden, dann müssen Sie eine Leermeldung abgeben, einfach damit Sie sich nicht verstecken können und damit wir, die Behörde, weiß, dass Sie brav gemeldet haben. Wenn Sie das nicht tun, also wenn Sie gar nichts melden oder wenn Sie zum Beispiel falsch melden und wir kommen Ihnen drauf, dann gibt's Verwaltungsstrafen, beim ersten Mal bis zu 20.000 Euro und beim zweiten Mal und in der Folge bis zu 60.000 Euro. Und diese Strafen richten sich aber nicht gegen die Zeitung, sondern die Strafen richten sich gegen die Person, die außenvertretungsbefugt ist. Also zum Beispiel bei einem Ministerium, bei einem Bundesministerium an den jeweiligen Minister. Ich kann Ihnen sagen, das hat zu interessanten Telefonanrufen geführt in letzter Zeit. Bei mir. Was machen wir mit diesen Daten? Wir veröffentlichen diese Daten und wir veröffentlichen sie als Open Government Data, das heißt als ein Format, das jeder verwenden kann, also dass man bearbeiten kann und dass man grafisch darstellen kann. Zum Abschluss darf ich Ihnen zeigen, wie das dann aufbereitet wird. So schaut diese Liste aus, damit kann man nichts anfangen. Das sind 140 Seiten PDF und da steht dann immer, welche öffentliche Stelle, wie viel Geld hier sind es 32.000 Euro, an zum Beispiel den ORF ausgezahlt hat. Damit fängt niemand was an. Da haben Sie 138 Seiten und da können Sie mal durchschauen, an wen wird wie viel gezahlt. Es gibt aber Journalisten, die bereiten das grafisch auf und dann kriegen Sie sowas. Das ist eine interaktive Grafik, wunderschön, extrem praktisch und da wird dargestellt, von welchen öffentlichen Einrichtungen, von welchen Ministerien fließt wie viel Geld an welche Zeitung und so weiter. Wie gesagt, auch wenn es hier offensichtlich um etwas geht, was jetzt nicht besonders ist, nämlich einfach nur das Melden von irgendwelchen Geldflüssen, für die Unabhängigkeit von Medien ist das genauso wichtig wie die innere Pressefreiheit oder die innere Medienfreiheit, weil hierdurch kenntlich gemacht wird, welche öffentliche Stellen wie viel an gewisse Zeitungen oder an gewisse Medien zahlen. Diese Zahlen sind jetzt öffentlich. Das Wichtige ist aber, dass sie nicht nur Transparenz haben, sondern dass sie mit dieser Transparenz auch etwas anfangen. Stellen Sie sich vor, es ist Transparenz und keiner schaut hin. Es braucht also auch hier kritische Journalisten, die diese Zahlen aufgreifen und die sagen, warum? Warum so viel an den und den? Es ist ja auch wohlgemerkt teilweise wichtig, dass öffentliche Stellen Werbungen oder Informationskampagnen schalten, aber man kann es auch übertreiben. Es kann auch reine Imagewerbung geben. Worüber ich Ihnen jetzt nicht erzähle, ist ein weiterer Paragraph in diesem Medientransparenzgesetz, der ganz strenge inhaltliche Anforderungen an öffentliche Inserate stellt. Also die öffentlichen Stellen dürfen seit einem Jahr keine Werbung mehr schalten, die auch nur teilweise Imagewerbung ist, sondern es darf nur noch Sachinformation geschaltet werden. Das ist sehr, sehr streng. Das ist, wie gesagt, in Europa einzigartig und neu. Es hat sich bisher relativ gut bewährt und wir hoffen, dass wir unseren Rang im Pressefreiheitsranking dadurch wieder ein bisschen steigern können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie Fragen haben, die Sie hier zum Beispiel nicht öffentlich stellen wollen oder die Ihnen auf dem Nachhauseweg einfallen, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich darauf, Sie beantworten zu dürfen. Ansonsten danke für Ihre Aufmerksamkeit, speziellen Dank an die Übersetzung und ich freue mich auf die Diskussion. Danke.